Liebe Geschwister, ich bin ein bisschen nervös heute Morgen. Passiert mir nicht so oft, dass ich nervös werde, aber das Thema der heutigen Predigt ist ein Thema, das vielleicht nicht so ganz einfach darzustellen ist und das auch Widerspruch auslösen kann, Protest auslösen kann. Es ist ein Thema, das uns in unserem Alltag laufend begegnet. Wenn ein Ehepartner sich mit dem Partner mal fetzt, weil es Meinungsverschiedenheiten gibt, ja, dann ist das eben so, ne? Und man versucht, wieder sich vielleicht zu arrangieren. Man versucht, die Meinung des anderen zu respektieren. Manchmal kämpft man auch darum, vielleicht eine gemeinsame Meinung zu finden zu einem Thema. Das Thema setzt sich, wenn wir es groß hochheben, fort in die Politik hinein. In der Politik kennen wir, dass nur gestritten wird. So empfinde ich das jedenfalls, wenn wir Nachrichten hören, wenn wir ins Fernsehen schauen, da wird sich richtig abgefetzt. Und wenn man das manchmal so betrachtet im Fernsehen, da meint man, die können sich anschließend nicht mehr die Hand reichen. Aber wenn man mal so Hintergrund Sendungen gesehen hat, die gerade noch am Mikro standen und sich im Bundestag gefetzt haben, gehen dann anschließend locker, fröhlich, freundlich miteinander essen und bereden die Themen weiter miteinander. Also es scheint auch möglich zu sein, bei Auseinandersetzungen in einer Sache doch die menschliche Ebene nicht zu verletzen, sondern sorgfältig miteinander umzugehen. Das ist nicht so normal, denke ich. Das erleben wir auch, dass wir selber verletzt werden oder eben auch selber verletzen. Ich möchte heute in meiner Predigt über das Thema mit euch nachdenken, einig werden und eine Stufe darauf wäre noch einig sein. Und dann, wenn man eine Einheit gefunden hat, diese auch noch zu bewahren im täglichen Leben. Und ich möchte dieses Thema heute nicht beziehen auf das persönliche Leben zwischen Partnern in der Familie, nicht in der Politik, sondern ich möchte dieses Thema hineinbringen hier in diesen Gottesdienst, weil es auch ein Thema ist, was gerade die Gemeinde Jesu stark umtreibt. Wir erleben es und haben es in unserer Gemeinde auch erlebt, dass wir Streitpunkte miteinander haben. Streitpunkte, die lange Zeit vielleicht so nur im Untergrund schwelten, wo man nicht so richtig wusste, was ist da los. Streitigkeiten, die man nicht offen benennen konnte, die manchmal vielleicht auch nur ein Gefühl waren. Und wir haben in dem letzten Jahr in unseren Gemeindeforen mit Micha Neumann so in den letzten 2, 3 Foren erlebt, wie es auch gehen kann, wenn man keine Einigkeit hat. Wenn es dann auch mal knallt und wenn es auch mal funkt. Also auch in der Gemeinde Jesu sind die Jünger nicht davon verschont, dass sie miteinander im Streit liegen. Wir kennen das auch aus der Bibel, aus den Berichten, wo Jesus von einem Jünger gefragt wird: Herr, wer ist denn der Größte hier von uns? Wer hat am meisten zu sagen? Also auch unter den Jüngern damals, zur Lebzeiten Jesu, war dieses, ich sag jetzt mal, vielleicht Konkurrenzdenken oder bin ich mehr wert als der andere, eine Frage. Aber eine Frage, die an Jesus gerichtet wurde. Was steckt denn dahinter, wenn wir über unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Meinungen nicht so reden können? Häufig ist es Angst, ein Unwohlsein, wenn es keine Angst ist. Aber das ist ein Thema, da möchte ich lieber nicht drüber reden. Ich bin mir da vielleicht selber auch nicht gar nicht so sicher, wo stehe ich, was habe ich für eine Meinung? Was wird der andere denken über mich, wenn ich diese Meinung äußere? Wir leben jetzt kurz vor Ostern. Und wenn wir da im Johannesevangelium nachlesen, wie Jesus seine Jünger vorbereitet hat, dass er bald nicht mehr bei ihnen sein wird, dass er ans Kreuz gehen wird, da gab es in Petrus, der sagte: Herr, ich will dir immer folgen, ich gehe mit dir. Ich ziehe mein Schwert und schlage dir den Weg frei. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, die ihm alle zugehört haben an der Stelle, Johannes 16, 31 und 32, nein, nein, so wird das nicht sein. Ihr werdet alle flüchten und mich allein lassen. Die Jünger, die wollten das gar nicht glauben. Nein, sagte Petrus: Herr, das kannst du nicht annehmen, dass wir so reden, dass wir so handeln. Nein, wir stehen an deiner Seite. Ja, manchmal ist es so, dass wir als Kinder Gottes, als Jünger Jesu, eben im Alltag und zwar auch mehr vornehmen, Jünger zu sein, ihn zu bekennen, als dass es uns täglich tatsächlich gelingt. Es kommen Angstgefühle hoch, wenn wir vielleicht mit anderen Menschen über unseren Glauben reden, wenn wir uns zu ihm bekennen sollen. Wir kennen das mit dem Petrus: ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen, als er dort war, im Hof des hohen Priesters. Der Petrus war aber auch der Einzige, der sich da reingewagt hat noch. Die anderen Jünger haben sich schon vorher zurückgezogen. Sie wollten nicht den Soldaten und der Dienerschaft der hohen Priesterschar in die Quere kommen. Jesus hat dieses vorausgesehen. Und es machte ihm Not, dass seine Jünger so reagieren würden. Aber es war nun der Wille Gottes. Und da hat sich Jesus voll reingegeben, dass Jesus diesen Weg ans Kreuz geht. Und dass der Wille des Vaters derjenige Wille ist, der sein ganzes Leben bestimmt hat. Und dieses Bestimmtsein von dem Willen Gottes in das Leben und in das Handeln Jesu hinein, das hat Jesus bekannt in dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet. Wir kennen das, wo Jesus sagt: Vater, wir sind eins. Ich bin so, wie du mich gerne hättest. Und ich gebe mich ganz in deinen Willen hinein, auch wenn ich das hier mit diesem Kreuzestod, den ich gehen soll, ja eigentlich keinen Bock drauf habe, wenn ich das mal ein bisschen salopp ausdrücken darf, weil wer hat schon Lust, gerne ans Kreuz zu gehen, sich beschimpfen zu lassen, eine Dornenkrone sich aufsetzen zu lassen? Nein, normal wäre es, ich flüchte, ich habe Angst. Ja, den Jüngern ist das mit Sicherheit in dieser Zeit auch bewusst geworden, dass Jesus da etwas ganz Besonderes durchmacht. Und weil Jesus weiß, wie sich seine Jünger anfühlen, welche Kraft oder welche Not sie haben für das, was hier so vor ihnen liegt, hat er für seine Jünger gebetet. Ich möchte aus Johannes 16 mal ein paar Verse vorlesen. Da sagt Jesus: Und nun verherrliche mich, du Vater, bei dir selbst mit der Klarheit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also Jesus wusste um seinen Auftrag. Ich habe deinen Namen offenbart den Menschen, die du mir von der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort behalten. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, sei von dir. Denn auch die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben es angenommen und erkannt, wahrhaftig, dass ich von dir ausgegangen bin und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, und ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt. Sie aber sind und bleiben in der Welt. Ich komme zu dir, heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und dass sie eins seien, gleich wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und habe sie bewahrt. Und es ist keiner von ihnen verloren gegangen, außer dem Sohn des Verderbens, auf dass die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede solches in der Welt, auf dass sie sich haben, meine Freunde, auf dass sie in sich haben, meine vollkommene Freude. Ich habe ihnen gegeben dein Wort und die Welt hasste sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie denn auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie von der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrest von dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich auch nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Alles, was Jesus hatte an Kraft, an Macht, bekam er von seinem Vater, von Gott. Diese unerschöpfliche Macht. Und jetzt überträgt in diesem Gebet Jesus diese Macht, diese Kraft an seine Jünger. Wenn er ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist, bleiben die Jünger in der Welt. Und diese Macht, die Jesus vom Vater geschenkt bekommen hat, bleibt bei den Jüngern. Welch eine Zusage. Es geht später ein bisschen weiter. Da sagt Jesus, bittet, worum ihr wollt. Es wird euch zuteil werden, wenn ihr betet in meinem Namen, wenn ihr meine Kraft in Anspruch nimmt, die der Vater durch den Heiligen Geist euch geben wird. Weil das hat er ihnen auch gesagt, er lässt sie nicht allein, sondern er gibt ihnen seinen Beistand, den Tröster, den Heiligen Geist. Und er sagt zu seinen Jüngern, durch diesen Geist, durch diese Kraft, die vom Vater kommt und die fließen wird, vermag ihr mehr zu tun als ich selber. Das musste erstmal so ein bisschen in meinen Kopf rein. Jesus, der Allmächtige, wir haben davon auch gesungen, diese Macht überträgt er in seine Gemeinde, zu seinen Jüngern. Wie gehen wir in der Gemeinde mit dieser Vollmacht um? Ich bin jetzt ungefähr 3 Jahre wieder in der Gemeindeleitung. Und eine Parallele zu Jesus. Jesus hat 3 Jahre gelehrt, hat seine Jünger gelehrt, bevor er dieses Jahr an seine Jünger ausgerichtet hat. Und ich habe so mal den Vergleich gezogen. Was hat Jesus in den 3 Jahren seinen Jüngern alles so beigebracht? Und ich habe mich gefragt, Friedhelm, was hast du in den letzten 3 Jahren eigentlich von Jesus gelernt? Neues gelernt. Nicht das, was du schon immer wusstest, was du weißt, als du damals mal dich für Jesus entschieden hast und dich hast taufen lassen. Nein, was hat eigentlich dein Leben verändert in dieser Zeit? Im letzten Jahr, im letzten Monat, in der letzten Woche? Was ist da anders geworden? Ich glaube, etwas hat sich bei mir geändert und das ist auch in der Gemeindeleitung passiert. Nämlich wir haben als Geschwister in der Gemeindeleitung versucht, die Dinge, die uns trennen, von unserer Einstellung her zu benennen und sie vor Gott zu bringen und Gott zu bitten, schenke du uns deinen Geist, damit wir damit jeder persönlich dein Zeuge sein kann und wir als Gemeinschaft, als Brüder und Schwestern den Dienst, den du deinen Jüngern aufgetragen hast, tun können. Und jetzt ist es ja nicht so, dass damit alle, wenn wir ins Gebet gehen, alle Meinungsverschiedenheiten weg sind. Es ist nicht so, dass wir alle im Denken gleichgeschaltet sind. Nein, wir haben unsere menschlichen Gaben, wir haben unsere Vielfältigkeiten. Und das ist wunderbar. Wir erleben, dass wir uns gegenseitig helfen und unterstützen können. Wir erleben, dass wir unsere Not vor Gott bringen können und dass Gott uns Wege eröffnet und zeigt, die wir gehen können. Für mich ist in den 3 Jahren der Heilige Geist jemand geworden, der mir hilft in meinem täglichen Leben, der das Leben anders gestaltet als meine menschlichen Fähigkeiten, meine menschlichen Anlagen es sonst möglich machen. Wenn mich jemand verletzt, dann gelingt es mir heute leichter wie vor einiger Zeit, nicht gleich wieder zurückzuboxen und zurückzuschlagen, sondern es gelingt mir, das auch mal auszuhalten. Nicht wie Altes Testament sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern, ja, Jesus sagt es so, halt die andere Backe hin. Und das ist schwer. Das gelingt nicht so oft, aber es gelingt immer wieder, weil ich diese Not, die ich dann erlebe, weil ich weiß, Jesus, du möchtest, dass ich dir ähnlicher werde und so lebe, wie du es deinen Jüngern erzählt hast, dass mir das besser gelingt, jeden Tag. Und dass meine Liebe zu meiner Frau, zu meinen Kindern, in der Verwandtschaft und auch hier in der Gemeinde mehr Grundlage bekommt, dass ich Jesus anzapfen darf, da wo ich das alleine nicht schaffe. Und das macht er, weil er den Heiligen Geist uns schenkt, weil er den Heiligen Geist mir schenkt. Der Heilige Geist ist uns allen geschenkt, die wir seine Jünger sind, die wir in der Nachfolge stehen. Aber wo kann der Heilige Geist arbeiten? Er kann nur da arbeiten, wo ich persönlich, jeder Einzelne, das zulässt. Wo er ihn einlädt, Heiliger Geist, du bist die Kraft Gottes. In dieser Welt, in dieser Zeit, heute in meinem Leben, komm du und veränder mich, dass das, was an schlechten Anlagen in mir drin ist, dass ich das mit deiner Hilfe Stück für Stück besiegen kann. Also der Heilige Geist macht uns anders, macht mich anders. Und was er vor allen Dingen machen möchte, ist, dass diese Kraft mich zum Zeugnis stellt als Jünger Jesu. Dass ich erzählen kann, dass Gott mich lieb hat. Unendlich lieb. Und dass es keine Liebe gibt, die größer ist. Und dass er das bewiesen hat, weil er seinen Sohn Jesus Christus geopfert hat, auf Golgatha am Kreuz. Der Heilige Geist ist nicht so das Thema unter uns und zwischen uns. Aber vielleicht schaffen wir es, uns ihm mehr zu öffnen, ihn bewusster in unser Leben mit hineinzunehmen und dann unseren Dienst als Gemeinde auch und als Einzelne in der Verkündigung, im Vorleben der Liebe Gottes weiterzugeben. Ich hatte euch ja gesagt, dass Jesus den Jüngern, bevor er starb, seinen Heiligen Geist versprochen hat. Und wir kennen die Geschichte von Pfingsten, wo die Jünger in Jerusalem den Heiligen Geist geschenkt bekamen. Da ist er auf die Jünger übertragen worden. Und der Petrus und der Johannes eine großartige Rede gehalten haben vor den Menschen, die zu der Zeit in Jerusalem waren. Das hat man den beiden hoch übel genommen von der geistlichen Leitung. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die hohen Priester wetterten gegen alle. Ja, sie setzten die beiden über Nacht ins Gefängnis, weil sie von Jesus, dem Auferstandenen, berichteten. Am nächsten Morgen wurden sie wieder vor den Rat der hohen Priester gezerrt. Und man wollte ihnen untersagen, das weiterzuerzählen, was sie dort schon gesagt hatten. Und der Petrus gibt eine Antwort an den Vorsitzenden des Hohen Rates: Richtet ihr selber, ob es vor Gott recht sei, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollten von dem, was wir gesehen und gehört haben. Dieses Zeugnis haben sie nochmal vor diesem Hohen Rat bekräftigt und wurden dann entlassen und durften zu der Gemeinde, die versammelt war, zurückkehren. Dort berichteten sie davon, was sie durchgemacht hatten die letzten 24 Stunden. Und dann geschah etwas ganz Besonderes. Sie wurden eins im Gebet. Die Apostel und die Jünger. Und sie lobten Gott und priesen Gott für die Gnade, die sie erfahren hatten. Und sie dankten Gott für das Geschenkte. Und dann vereinten sie sich alle im Gebet. Keiner blieb außen vor, sondern die ganze Gemeinde dankte Gott für all das, was er durch Jesus ihnen geschenkt hat. Und dann heißt es hier in dem Vers 15. Ich muss gerade gucken, ist so klein geschrieben. Und da sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, da sie versammelt waren, und sie wurden alle des Heiligen Geistes voll und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Das war der Beginn der Ausbreitung des Evangeliums in Jerusalem. Dort fing es an. Warum? Weil Menschen zusammengekommen waren, die Gott die Ehre gaben und von dieser Liebe Gottes, die in Christus sichtbar geworden ist, das weitergeben wollten. Eins und eins versammelt. Keiner hat seine Identität verloren. Nein, aber alle haben sich vereint unter diesem großartigen Schöpfer, der auch mein Schöpfer ist und dein Schöpfer ist und der möchte, dass du lebst mit ihm und Zeugnis bist für ihn. Wie schaffen wir das, dass wir uns als Gemeinde, als kleine Gemeinde in diesem Gebet so vereinen und versammeln können, dass ein solcher Segen von uns ausgehen kann, dass hier ein Ursprung wäre durch jeden Einzelnen, der heute Morgen da ist, aber in der Macht und in der Kraft Gottes, durch mich, durch dich, das Evangelium verkündet wird. Und Gott dies segnet, das hat er uns versprochen, das hat er uns zugesagt. Wir können ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Amen.